besonders da drauf und heiße nochmal alle hier herzlich willkommen und bitte mal auf den Link, den ich dort gesendet habe, Autostream einfach mal anklicken und dass wir dann gemeinsam den Bildern folgen können. Diesmal habe ich sehr viele Bilder gefunden. Wir gehen jetzt erstmal durch, weil die Julia uns dann vielleicht im Vorfeld schon mal erklären kann, welche Figuren dort dargestellt sind. Also auf dem Bild oder Seite 2 sehen wir das erste Bild. Das ist die schöne Vasilisa in ganz vielen, von verschiedenen Künstlern illustriert. Sehr berühmtes Märchen in Russland. Und auf Seite 3 sehen wir schon die Baba Yaga. Und Julia, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was vorher sagen, weil ich kenne es noch als Kind. In der DDR gab es das oft in der Flimmerstunde, die russischen Märchen, auch liebevoll von der DEFA synchronisiert. Nur vor der Baba Yaga hatten wir alle Angst. Und was ich jetzt gehört habe, so schlimm ist es gar nicht mit ihr. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr verraten.
Sehr gerne. Nochmal herzlich willkommen in unserer Märchenstunde. Also Baba Yaga ist früher immer tatsächlich eher als eine hässliche alte Frau dargestellt worden, die irgendwie Kinder im Ofen brät und irgendwie, wie gesagt, hässlich und nicht so schönes und ganz schlimme Dinge anstellt. Und die in ihrem Mörser oder auf ihrem Hexenbesen herumfliegt und allerlei Sachen anstellt. Es ist aber auch so, dass in den meisten russischen oder altrussischen Zaubermärchen Baba Yaga, also das alte Weib Yaga, eher als eine weise Frau sich erweist, weil sie meistens eben als eine Ratgeberin betrachtet wird. Zu Baba Yaga kommen meistens Zarensöhne oder eben Bauernsöhne oder eben auch junge Mädchen, die auf der Suche nach ihren Geliebten sind oder nach sonstigen Aufgaben. Und Baba Yaga ist letztendlich jetzt nach vedischen Überlieferungen, einerseits ist es eine alte weise Frau, die an der Grenze von zwei Welten lebt, also von unserer Welt und von jenseits oder auf vedisch auch von der Welt der Yash, der wirklichen Welt und von der Welt der Nash, also oder Astralwelt. Und an der Grenze, wie gesagt, zwischen diesen zwei Welten, an einem Punkt, wo sie als neutral angesehen wird. Und alle Besucher, die von der wirklichen Welt, von unserer Welt zu ihr kommen, bekommen bei ihr immer Essen und Trinken, bekommen bei ihr auch immer einen Banya-Gang. Über Banya haben wir schon mal erzählt in einer Sendung. Das ist ein Feuchtdampfsauna auf russische Art. Und die erhalten von ihr auch immer einen weisen Rat, wohin sie weitergehen sollen auf der Suche nach ihrem Geliebten oder nach einer bestimmten Aufgabe. Und ganz wichtig, sie haben meistens ein Wegweiserknäuel bei ihr bekommen. Und noch, wie gesagt, andere vedische Überlieferungen besagen, dass Baba Yaga gar nicht ein altes, hässliches Weib war, sondern eine wunderschöne junge Göttin namens Yoginia. Und woher auch Yoga kommt, Yoginia war die Beschützerin von Waisenkindern. Das heißt, überall auf der Welt, wo infolge der Kriege oder sonstigen Unheil oder Unglück Kinder ohne Eltern geblieben sind, also Waisenkinder, hat diese Göttin sie gesammelt und an einen bestimmten Ort gebracht, wo diese Kinder im Prinzip gereinigt wurden durch eine Feuerreinigung, durch bestimmte Weihrituale. Und sie wurden dann von den Priestern erzogen, also nach vedischen Grundprinzipien. Und später durften diese Kinder dann auch entweder Priesterkinder heiraten oder sonst in normales Leben dann gehen. Das wäre in kurzer, knapper Übersicht so die Baba Yaga, weil im Märchen wird es nochmal erklärt, was sie so genau macht.
Ja, also das, was ich noch so gehört habe, ist, wenn ein, so ähnlich wie das Märchen mit der Frau Holle, die Frau Holle ist ja eigentlich sowas Ähnliches, weil die kann ja auch streng, sagen wir mal streng, nicht böse, sondern streng sein, weil wenn da jemand hinkommt, der böse ist und faul ist, dann kriegt sie eben von der Frau Holle auch den Lohn. Das heißt, wer fleißig ist, wer froh ist, wer gut ist, der bekommt Gutes. Und wer frech ist, der bekommt eben auch seinen Lohn. Also so sehe ich die Parallele. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise als allererstes reagiert sie meistens, ja, pui pui, wer ist denn hier? Und ist so ein bisschen strenger daher. Und sobald sie hört, ja, ich bin der Ivan, der Zarensohn, oder ich bin die Vasilisa, ein kleines Waisenmädchen und suche das und das. Und wenn man da gütig ist, wenn sie sieht, der Mensch ist fleißig, dann hilft sie auch ohne Frage. Ja, also das ist auch wirklich so, dass wahrscheinlich diese Gemeinsamkeit, diese Mythologie auf einer Wurzel beruht. Also denke ich mir schon, dass diese beiden Gestalten irgendwo einen einheitlichen Ursprung hat.
Ja, für mich auch ein Zeichen, dass selbst diese Wesen, diese hohen Wesen oder auch ja, Götter, gar nicht keinen Einfluss haben auf das Karma. Das heißt, wenn jemand ein gutes Karma hat, dann braucht man niemand fürchten. Also Tod und Teufel sind dann ja, sehr weit weg. Ja, auf Bild oder Seite 4 sehen wir nochmal, sie wird auch immer dargestellt, bei uns die Hexen mit dem Besen. Sie nimmt den Besen nicht zum Reiten, sie fliegt in so einem Bottich und nimmt den Besen da zum Steuern. Dann sieht man auch oft in den Märchen das Häuschen, auch auf Seite 5 nochmal, das Häuschen auf den Hühnerbeinen, was sich dann immer so rumdreht. Ich glaube, da gibt es auch noch eine nähere Klärung. Vielleicht weißt du da noch was drüber, Julia. Und ansonsten auf Seite 3, auf Seite 6, ja, da ist dann der Zar Kotschei. Und da haben wir das Bild, was wir auch schon mal hier vorgestellt haben, mit der Weltkarte, mit dem Ei, mit den ganzen Schätzen, mit den Reptilien und auch dieses Dunkle von ihm. Vielleicht kannst du uns über diesen dunklen Mann noch etwas genauer sagen.
Ja, also nochmal zu Baba Yaga und die Hütte auf den Hühnerbeinchen. Auf Russisch original heißt es Huri Noschki. Das ist nicht so ganz Hühnerbeinchen. Kuri können auch sowas wie Kurilen oder Kur sein. Und die Wurzel Kur kann natürlich auch alles andere sein, aber nicht unbedingt immer Hühnerbeinchen. Also ich habe irgendwo gelesen, es heißt, Kur wird eher als Ort gemeint, wo eben man entweder ins Jenseits gelangen kann oder in irgendwelche Parallelwelten oder sonst irgendwo hin. Ja, oder einfach mal in eine andere Welt oder in einen anderen Raum. So dass, wie gesagt, diese Hütte und die Gestalt von Baba Yaga selbst eben als Grenzgängerin oder Grenzbewohnerin betrachtet wird, die eben an der Grenze zwischen verschiedenen Welten oder zwischen verschiedenen Räumlichkeiten lebt. So, nun Kashi oder Koshi, es wird auch auf beide Art und Weise geschrieben, also mit A und mit O. Das ist auch eine sagenumwobene Figur, die auch sehr mehrschichtig ist. Also in erster Linie denkt jedes Kind, der Märchen kennt, ja, Kashi, das ist so ein knochiger, knorriger, spindeldürrer Mann, sogar alter, hässlicher Mann, der da über dem Gold wart und das Gold oder die Schätze behütet. Und eigentlich sehr böse ist und eigentlich immer die wunderschöne Zarentöchter oder schöne junge Frauen raubt oder sonstige böse Taten verrichtet. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen tiefer geht in diese Gestalt, also viele Analytiker oder auch viele Märchenerzähler sagen, man sollte da auch viel tiefer schauen. Das ist, warum heißt der Kashi der Sterblose oder der Teufel des Todes? Der herrscht über das Reich der Toten und er ist irgendwo in unterirdischen Welt oder eben der Fürst der Finsternis auch wird er betrachtet, ja. Wie gesagt, also da kann man auch sehr viel weiter forschen. Ich habe auch jetzt gefunden, dass dieser Name Kashi oder Koshi von zwei verschiedenen Wortgütern hergeleitet wird. Einmal vom altrussischen Kosch als Halt oder Rastplatz und der Mensch, der da diesen Rastplatz verwaltet, ist ja auch Kashi, was gar nicht böse gemeint ist, sondern einfach ein Verwalter. Und andersrum wird es von einem alttürkischen Wort Koch hergeleitet, eben als Sklave. Ja, also das heißt, dass Kashi als eben diese negative oder böse Märchenfigur auch die Menschen in Sklaverei treibt und jagt. Und wie gesagt, die ganzen Schätze bei sich hortet. Es gibt auch noch eine dritte Fassung, die besagt, Kashi kommt vom Kost, Knochen. Also Knochen, deswegen wird er immer so als Knochenmensch dargestellt, als Skelett. Knochen, das ist etwas Hartes, Erstarrtes, weil er eben ohne Bewegung ist. Das, was tot ist, hat keine Bewegung. Das heißt, es ist ein Gegenteil vom Leben. Und es gibt noch eine Überlieferung, die besagt, es sind reine Symbole. Unsere Ahnen haben, wie gesagt, gerne die Naturerscheinungen symbolisiert und personifiziert. Damit wird in dem Sinne dann die Kälte, die grauen, schweren Bleiwolken, also das, was wir jetzt im Prinzip, dieses November, Dezember, Jahreszeit mit viel Eiszeit, mit viel Kälte, mit viel Schnee, mit viel Starre auch, die Erde erstarrt. Die Erde wird dann hier mit dieser Prinzessin assoziiert oder mit der schönen Frau, die von ihm gefangen genommen wird und im Prinzip lahmgelegt oder erstarrt. Die ist dann nicht mehr fruchtbar. Und im Frühjahr kommt eben die Sonne mit Liebe, mit Licht und befreit die schöne Erde und sie wird wieder fruchtbar und ist alles gut. Und so geht dieser Kreislauf dann immer wieder weiter. Also das sind jetzt wieder, wie gesagt, sehr, sehr kurze Beschreibungen. Also Märchen, deswegen ist es auch ein altes vedisches Märchen, da wird auch sehr genau erklärt, das ist eben die Variante für Erwachsene. In Kindermärchen wird sowas natürlich nicht erklärt, aber in unseren Märchen wird das auch ganz genau erklärt, was die Figur dann für eine Bestimmung hat.
Ja, wunderbar, dann gehen wir weiter auf Seite 7. Julia kann das jetzt eben nicht sehen, deswegen erkläre ich es auch ein bisschen. Seite 8, da wollen wir heute nicht so viel Worte verlieren, weil da gibt es ein bisschen Durcheinander, weil manchmal wird diese Figur Kotsche auch als dreiköpfiger Drache dargestellt. Das behandeln wir vielleicht mal in den nächsten Märchen, wenn es dann vielleicht um Ea Murumets geht oder Dobrigina, das Kampf mit dem Drachen. Auf Seite 9 haben wir mal ein paar Cover von den DVDs und von den Büchern. Einfach nur, dass ihr alle mal ein bisschen einen kleinen Einblick gibt. Dann Seite 10 haben wir den Gott Veles und auch der Bär, die Bärenkraft. Das ist für mich eine, ja, noch eine sehr interessante Geschichte. Da gehen wir vielleicht, wir haben ja vor, in unserer anderen Sendereihe mit den urvedischen Familienstammes Wissen wollen wir ja auch im nächsten Jahr dann über die Götter reden und auch die Verbindung zwischen den slawischen und den germanischen Göttern. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr, dass wir das heute mal überspringen können. Das, was ich weiß, ist, der Veles wurde vor allen Dingen im Osten, weit im Osten in Sibirien, dort verehrt und das Volk, was ihn sehr verehrt hat, musste dann, als es dort zu kalt wurde, auch auf Wanderschaft gehen und die sollen dann auf den britischen Inseln den Staat oder das Land Wales, woher denn eben dieser Name kommt, gegründet haben. Ja, auf der Seite 11 sehen wir nochmal den germanischen Weltenbaum Yggdrasil, sondern mal den slawischen. Das können wir vielleicht dann auch mal später nochmal behandeln, aber das wird heute auch eine Rolle spielen in dem Märchen, nur dass ihr das jetzt schon wisst, was damit gemeint ist. Ja, dann haben wir nochmal so ein paar Impressionen, auch dass man zeigt, wie viele Künstler sich daran gewagt haben. Das ist wirklich ein Teil, ich möchte sogar mal sagen, die russischen Märchen sind ein Teil der russischen Seele. Das geht jetzt so weiter bis Seite 15 und dort haben wir, wenn man jetzt gleich dann der Julia lauschen mag und einfach dann immer weiterklickt, das ist dann wie ein kleiner Comic. Es gibt ein paar Differenzen, weil das ist eine Verfilmung von dem anderen Märchen. Da gibt es zum Beispiel keinen Teppich, der da geflochten wird, sondern gleich das Hemd. Aber man kann es eigentlich ganz gut verfolgen. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude, viele Erkenntnisse und ich bin auch schon ganz aufgeregt, weil das Märchen habe ich mir im Vorfeld schon mal durchgelesen und hätte es am liebsten selber vorgelesen. Julia, du darfst beginnen. Das Märchen von der Froschprinzessin oder der schönen Vasilisa?
Es lebten einst auf der weißen Welt ein Zar, der von allen das Oberhaupt war und eine Zarin, die Sophia, die Weise genannt wurde und die im goldenen Reich des Bewusstseins weilte, wo sich der Kopf ja auch befindet. Und sie hatten drei Söhne. Es waren Gedanken darüber, wie sie weiterleben sollen, das Leben erschaffen können. Und sie hatten noch drei Söhne, drei Bestandteile des menschlichen Bewusstseins, somit auch der Familie im Gesamten. Dort ist Familie ein einheitlicher großer Organismus. Der älteste Sohn verkörpert das goldene Reich des Bewusstseins, wo die Weisheit alles steuert. und wo ohne Einstimmigkeit nur die Dummheit verweilt. Der mittlere Sohn verkörpert das mittlere Reich des Bewusstseins, das Kupferne, wo die Jungfrau Kränkung herrscht. Und der Jüngste verkörpert nun das silberne Reich, welches vom Schmerz gesteuert wird. So gedachten der Zar und die Zarin, dass ihre Söhne nun heiraten sollen, damit jeder in seinem Reich herrschen, für sich und die gesamte Familie Ganzheit erlangen könne. Eine Frau finden ist das Leben der Selbstsucht beginnen, seine Hälfte erlangen ist die Ganzheit erlangen. So gab sie jedem Sohn einen Bogen, das Vorhaben und den Pfeil, den Wunsch, den Willen in die Hand und schickten sie ins reine Feld, ins Feld des reinen Bewusstseins. So richteten sich die Brüder in verschiedene Seiten und ließen ihre Pfeile los, damit sie ihr Schicksal prüfen, das Glück finden. Der Pfeil des ältesten Sohnes, des ersten Gedankens, geriet in einen Bojarenturm. Damit die Weisheit wach bleiben kann, braucht sie die Jahrkraft, die Bewegung. Der Pfeil des mittleren Sohnes flog auf den Hof eines Handelsmannes. Damit die Gefühle gebändigt, beruhigt werden, die Kränkung geschlichtet wird, muss man die Sonne der Wahrheit anzünden. Und der Pfeil des Jüngsten flog weit, weit weg. Vom Blickfeld verschwunden, schoss er in ein Walddickicht. So ging Iwan, der Dummkopf, seinen Pfeil suchen, sein ersehntes Schicksal finden. Ob kurz oder lange sein Weg war, kann keiner sagen. Da traf er auf einen stillen Sumpf, wo die Gedanken statt fließen oder schweben, nun stehen bleiben und schlummern, ohne Handlung und Bewegung faulen sie. Sie lauern auf die im Leben Schlummernden, sodass an ihrem Beispiel sichtbar und klar wird, wie man das Leben verschlafen und ohne Bewegung verfaulen und noch im Leben eine Leiche werden kann. Auf einmal erblickt er inmitten des Sumpfes, wie ein Quackfrosch mit seinem Pfeil im Maul dasitzt. Seine Haut war grün mit hässlichen Falten, also ohne jegliche Spur von Schönheit. Iwan wollte schon wegrennen. Da redete der Frosch mit menschlicher Stimme. »Warte, Iwan, warte kurz. Nimm mich bitte als Ehefrau.« »Was soll ich jetzt tun?« Das, was er wollte, hat er auch gefunden. Hat man etwas Falsches gedacht, erhält man auch etwas Falsches. Wenn dich die Schmerzen steuern, so heilt dich die Welt mit den eigenen Schmerzen wieder. Iwan war mit dem Schmerz gegangen, so fand er den Schmerz wieder. So nahm Iwan den Frosch, wickelte ihn in ein Tüchlein und ging heim. Und der Frosch war kein einfacher Frosch. Es war Vasilisa, die Schöne, die vom Kaschee verzaubert war. Sie geriet in sein Reich von ihrer Amme, der Baba Yaga, Knochenbein geschickt. Und das hatte auch seinen Sinn. Sie sollte ihm dienen, geistige Reife, Vernunft erlangen. Kaschee bat sie, dass sie seine Frau wird. Sie verzichtete darauf. Sie hatte keine Ahnung, dass Kaschee statt seiner selbst etwas anderes anbot. Sie sollte seine Erstarrung erkennen. Durch ihre eigene Schönheit konnte Vasilisa keinen Blick dafür haben. Und dafür verwandelte Kaschee sie in einen Frosch. Ein Frosch war ohne Schönheit. So sollte sie nun in dieser Gestalt 33 Jahre lang im Sumpf verweilen, da wo die Kräfte der Vergangenheit stehen und Weisheit erlangen. Da sollte sie sich nun Gedanken machen und eben diese Weisheit erlangen. Und eine andere Gestalt gab er ihr, damit sie weniger an ihre Schönheit dachte, sondern vielmehr ins Gewässer der Vergangenheit blickte und so lerne, wie man sich vorwärts bewegen muss, damit die Gaben der Götter in wahren Reichtum verwandelt werden, statt in gehortetem starren Besitz. So kam Iwan heim, und da standen schon seine Brüder mit ihren Frauen vor dem Vater und der Mutter, zeigten ihr Vorhaben und fragten nach dem elterlichen Segen. Iwan stand da, schämte sich, verbarg seinen Schmerz. So war er nun an der Reihe, dass er seine Frau zeigte, von seinem Vorhaben erzählte. Iwan genierte sich, machte vor allem das Tüchlein auf und zeigte seinen Frosch. Die Leute staunten sehr, nur der Zar und die Zaren bewachten Ruhe. Dafür sind sie ja Zar und Zaren, damit sie so weise sind. Nun wollten sie das Vorhaben der jungen Leute prüfen, so wie es noch die Sitte war, welche von den Ahnen ins Leben gerufen wurde. Ob sie nun wirklich bereit sind, dass sie Familien gründen, in Eintracht leben, ihre Welt erschaffen, einander ergänzen und heil sein können. So sagte der Zar solche Worte: Nun, meine lieben Schwiegertöchter, welche von euch ist so geschickt und webt mir bis morgen früh einen Teppich? Geht nun und macht euch ans Werk. Keine einfache Sache hatte der Zar aufgetragen. Eine sehr schlaue Sache war das. In nur einer Nacht sollten die Frauen mehr als einen einfachen Teppich weben, sondern das ganze Leben, ihr Schicksal aufdecken, wie sie es als junge Paare nun aufbauen und miteinander leben wollen. Denn ein Teppich ist eine weise Handlung. Dies ist wie die Schmiede der Welt. So kam Iwan heim, setzte sich und ließ betrübt den Kopf hängen. So saß er nun da, traurig und finster, mehr als eine Regenwolke, weil er sich selbst und der ganzen Welt so leid tat. Der Frosch sagte ihm: Sei ohne Kummer, Iwanuschka. Kommt Tag, kommt Rat. Geh schlafen. Morgen sehen wir weiter. Die Sonne ließ sich nieder. Der Mond ging auf. Der Frosch schlug auf den Boden, befreite sich von seiner Froschhaut. Und nur die Sterne können es bezeugen, da erschien die schöne Vasilisa. Sie setzte sich ans Fenster, von den Nebelwolken fertigte sie einen Webstuhl an, spannte Mond- und Sternenfäden und webte nun den Teppich, flocht zahlreiche Sterne hinein, womit sie das Bestreben nach der himmlischen göttlichen Sternenweisheit darstellte. Sobald die Sonne aufging, war sie mit ihrer Arbeit fertig, zog ihre Froschhaut an, schlug auf die Erde und wurde wieder ein Frosch. Iwan wachte auf, nahm den Teppich und ging zum Vater. Und dort waren schon seine älteren Brüder und der Zarväterchen saß auf dem Thron. Nun, meine lieben Söhne, zeigt mir, was die Schwiegertöchter erschaffen haben, redete der Zar. Der älteste Sohn breitete den Teppich vor ihnen. Nun gut, diesen Teppich legen wir in die Diele, so werden wir unsere Füße daran säubern, sagte der Zar. Dies war keine Beleidigung, sondern eine Ehre, denn eine Diele ist der Ort vor der Stube, der Eingang dorthin. Dies ist der Ort, der den Eingang in die Welt der Salnen beschützt. Denn durch die Diele kann in die Welt der Familie auch Böses eindringen. So braucht man hier einen Schutzteppich, der alles Böse aufhält. Für die Schöpfung solch eines Schutzes benötigt man eine große Fertigkeit. Eine Frau, die einen Schutzkreis erschafft, ist dessen würdig, dass sie die Weisheit der Familie hütet. Der mittlere Sohn zeigte den Teppich. Nun, dieser Teppich kommt in den Pferdestall. Damit werden wir Pferde bedecken und wischen. Damit die Gefühle am Leben bleiben, brauchen sie hohe Geschwindigkeit. Damit der Hausfrieden von keiner Kränkungen gestört wird und keiner die Oberhand übernehmen will, kann man sie sinnvoll nutzen, mit der Schnelligkeit der Handlungen der Schaffenskraft antreiben. Der jüngste Sohn wickelte den Teppich auf. Und da tanzen zahlreiche Sterne im Reigen, der Mond fliegt im Himmel, die Sonne erstrahlt. Das ist der Teppich, aller Teppichen der Teppich. Solch einen werden wir nur an Feiertagen in der guten Stube aufhängen. Dieser Teppich stellte die Weltschöpfung dar, erinnerte an den Weg der hellen Seele in den Himmel. So wird er die Gäste an Feiertagen an den Weg der Götter in den himmlischen Garten erinnern und sie herbeirufen, dass sie mit der Seele diesen Weg gehen. Was brauchen wir nun noch, damit der Schmerz überwunden wird, indem er uns an die große Bestimmung der Seele erinnert? Nun sollen die Schwiegertöchterchen für mich bis morgen früh jede ein Hemd anfertigen. So schauen wir, wie sie es diesmal fertig bringen. Ein Hemd ist eine besondere Angelegenheit, dem Ehemanne eines anfertigen bedeutet auch, dass man sie selbst zeigt, so den eigenen Wunsch für das Gedeihen der Familie offenbart. Dem Schwiegervater ein Hemd anfertigen bedeutet, die Kenntnisse über den Stamm zeigen. Wie gut kennen Sie ihn nun? Wie hat sie seine Wurzel erkannt? Wie setzt sie nun die Entwicklung des Stammes fort? So kam Iwan abermals heim, ließ den Kopf hängen. Das Fröschlein begann indes wieder mit dem Trösten. Leg dich nun schlafen, Iwan. Kommt Tag, kommt Rat. Die Sonne verschwand hinterm Horizont. Der Mond ging auf. Das Fröschlein schlug an den Boden, warf die Haut. Nur die Sterne können es bezeugen, da erschien Vasilisa die Schöne. So nahm sie vom Nebel etwas und schnitt den Nesselstoff zurecht, sammelte den kühlen Tau und bleichte den Stoff, drehte Spinnweben und spann Fäden, sammelte die Farben von den Nachtblüten. Kaum ging die Sonne auf, ward das Hemd schon fertig und Vasilisa wandelte sich wieder in ein Fröschlein. Iwan wachte auf, nahm das eingewickelte Hemd mit und ging in den Palast des Vaters. Und da waren schon seine älteren Brüder und der Vaterzar saß auf dem Thron. So nahm er das Hemd des ältesten Sohnes. Nun gut, dieses Hemd werde ich für die Jagd anziehen. Die Jagd steht für die Lebhaftigkeit des Denkvermögens und ist erforderlich für die Fülle der Seele, ebenso eine würdige Belebung der Weisheit. Danach tat der Zar das Hemd auf, das die Braut des mittleren Sohnes angefertigt hatte. Dieses werde ich nach der Banja anziehen. Ohne Kränkung, eher als Hochachtung gemeint, denn ein Banja-Gang ist mit das Beste. Sowohl der Mensch selbst wird in der Banja gereinigt, als auch der gesamte Stamm wird dort vom Schmutz befreit. Nun tat der Zar das Hemd auf, welches die Braut seines jüngsten Sohnes angefertigt hatte. Und da bewegten sich die Bäume am Saum in Wogen, an den Ärmel tänzelten lebhaft Pferde, zahlreiche Sterne waren am Kragen gestreut. Dieses Hemd ist nur für die Feiertage und Feste, dass es das Volk bewundern kann. Das Muster dieses Hemdes zeigt viel mehr als nur den Stammesbaum, die Zarenfamilie, seine Söhne. Es beinhaltet einen Wunsch, dass man weit mehr als nur ein Zar auf Erden wird, sondern dass man durch geistiges Wachsen bis an den Götterhimmel um die Sterne aufsteigen kann. Nun sollen die lieben Frauen bis morgen früh ein Festtagsbrot backen. Ein Festtagsbrot ist kein einfaches Essen. Es ist ein Ritual heiliger Ernährung. Es ist die Nahrung der Götter. So wie die Bräute es backen, werden die Götter dieses Mahl auch aufnehmen können. So kam Iwan heim, den Kopf ließ er noch tiefer als sonst hängen. Fröschlein fragte ihn wieder, was bereitet dir solch einen Kummer, Iwanuschka? Was hat nun der Zar dein Väterchen wieder aufgetragen? Nun erzählte Iwan, was der Vater ihnen aufgetragen hatte. Das Fröschlein sagte nur, leg dich nun schlafen, erhole dich, kommt Tag, kommt Rat. Die Sonne wich der Nacht, der Mond ging auf, das Fröschlein schlug an den Boden, warf die Haut von sich und nur die Sterne können es bezeugen, da erschien Vasilisa die Schöne. So nahm sie Blütenpollen, die Milch von der Milchstraße und das Licht heller Sterne und knetete das Ganze in einem Holzbottich und formte ein Festtagsbrot. Die Sonne ging auf, Vasilisa wandelte sich erneut in ein Fröschlein, Iwan wachte auf, nahm das eingewickelte Festtagsbrot und begab sich ins Palast des Vaters. Der Zar nahm das Festtagsbrot von der Braut des ältesten Sohnes. Dieses Festtagsbrot wird im Hungerjahr gegessen. Damit die Vernunft rein bleibt, soll der Bauch hin und wieder hungern. So auch das weise Wort, mit vollem Bauch wird der Geist so träge. Nun wickelte der Zar das Festtagsbrot der Braut des mittleren Sohnes auf. Damit werden falsche Gäste bewirtet. Der ungebetene Gast erfährt Bitterkeit und fühlt sich gekränkt. So tut er, dass auch bei dir die Beleidigung hochkommt, damit neben deiner Seele noch eine brennt. Willst du von der Kränkung geheilt sein, so finde in dir den Schmerz ohne Pille. So heilst du deine und die Seele des anderen. Mit wem du die Kränkung erfährst, mit dem kannst du dich auch heilen. Nun wickelte der Zar das Festtagsbrot des jüngsten Sohnes auf. Und da ragen die mohnköpfige Tempel in die Höhe, Holztürme und Gärten erheben sich. Nun, dieses Brot wird nur an Feiertagen gegessen. Schmerz regiert in der ganzen Welt und in unserem Heim auch. Wenn er zeitig erkannt und erfahren wird, der Leib von ihm gereinigt wird, so erscheint jedes Heim wie ein Palast. Nun, liebe Söhne, ihr habt euch gezeigt, euer Los nach eurem Charakter gefunden. Morgen gibt es ein Festmahl, so feiern wir alle drei Hochzeiten gleich in einem. Iwan kam heim, den Kopf ließ er ganz tief hängen, dachte schwermütig darüber nach, wie er mit dem Fröschlein an den Festtafel erscheinen und sich trauen lassen soll. Schmerz brannte in seiner Seele, so bemerkte er an den Werken seiner Braut weder deren Schönheit noch die ihrer Seele, und so betrübte sich sein Herz. Und Fröschlein sagte: Geh morgen alleine an die Festtafel. Wenn du jedoch Donner und Poltern hörst, habe keine Furcht und sage auch den Gästen, es ist mein Fröschlein, es kommt im Kästchen an. So kam der Tag, die Gäste kamen an, die Festtafel war üppig gedeckt, da kamen schon die Zarensöhne mit ihren Bräuten. Nur Iwan kam alleine und betrübt. Auf einmal vernahmen alle Donner und Poltern. Die Gäste versteckten sich unter die Bänke und Tische. Iwan sagte jedoch: Habt keine Furcht, gütige Leute, es ist mein Fröschlein, es kommt im Kästchen an. Vor dem Zarenpalast hielt eine goldene Kutsche an, mit weißen Pferden und goldenen Decken angespannt. Und von dieser Kutsche stieg so eine wunderschöne Schönheit, dass einem die Worte fehlten, so schön war sie. Bei Iwan angekommen, verbeugte sie sich tief vor ihm und reichte ihm die Hand. Na, Iwan, nimm doch deine Braut und führe sie deinen Eltern vor, erbitte den Segen und nenne sie deine Gattin. Oder hast du dein Wort vergessen, was du mir am Sumpf gegeben hast, als du mich und deinen Pfeil dort fandest? Da erfreute sich Iwan, dass seine Braut so schön war, nahm sie an der Hand, führte sie den Eltern vor und setzte sich mit ihr an die Festtafel. Da begann das große Fest. Das Volk feierte und rühmte die Brautpaare, belehrte sie das Leben. Iwan saß indes und dachte nach. Der alte Schmerz bohrte und rief das Verlangen hervor. Iwan wollte eine schöne Frau haben und kein Fröschlein. In diesem Augenblick kündigte der Zar einen Tanz an und lud junge Frauen ein, damit sie ihre Tanzkunst zeigen. So traten die jungen Gattinnen von den Zarensöhnen hervor, zeigten ihre Schönheit, damit in den jungen Zarensöhnen das Verlangen geweckt wurde. Da trat auch Vasilisa, die Schöne, auf, tanzte und schwang mit dem linken Ärmel. So erschien auf einmal ein See mitten im Saal. Dann schwang sie mit dem rechten Ärmel, sogleich schwammen weiße Schwäne auf diesem See. So zeigte Vasilisa ihre Schönheit und vergaß dabei, dass die Eintracht mit der Weisheit geschaffen wird, statt durch die Schönheit allein. Iwan lief indes heim, backte die Froschhaut und warf sie in den Ofen. So verbrannte die Froschhaut völlig. Vasilisa kam heim, stürzte an die Bank, unter welche sie ihre Froschhaut gelassen hatte, und fand sie nirgends. Da erblickte sie, dass die Haut im Ofen verbrannt wurde. »Was hast du angetan, Iwan? 3 Tage nur verbleiben noch, bis meine Frist vorbei ist. Danach wäre ich deine für immer. Nun findest du mich im Reich des Kaschi.« Da kam ein Wirbelwind angeflogen, wirbelte Vasilisa auf. Sie verwandelte sich in einen grauen Kuckuck, und der Wirbel trug sie fort. Iwan blieb ganz allein zurück. Betrübt wie 7 Tage Regen, beichtete er seinen Eltern und machte sich auf den Weg, dass er Vasilisa finden und sie von der Gefangenschaft befreien kann. Wie kurz oder lange sein Weg war, kann keiner sagen. Er gelangte an die Grenze der Reiche. Da erblickte er ein Häuschen auf Hühnerbeinchen. Dahinter erstreckte sich mit einer dunklen Wand der Wald. Und in der Hütte brannte das Licht. »Hütchen, Hütchen, stell dich hin, bei mir die Vorderseite, dem Walde die Hinterseite«, rief die Wand. Die Hütte drehte sich und eine Stimme ertönte. »Wer hat denn die Hütte gedreht, mich geweckt? Tschu, es riecht nach dem russischen Geist. Geu, du junger Mann!« »Gib mir erst Essen und Trinken, Alte. Lass mich in der Banja reine schwitzen und stell mir erst danach deine Fragen«, erwiderte Ivan. Und in jener Hütte, an der Grenze der Welten, lebte die alte Jaga, eine weise Priesterin, sehr weises Weib. Sie lebte auch, damit vernunftlose junge Kerle von ihr auf die Schicksalssuche geschickt wurden und Weisheit erlangen. Sie wies ihnen den Weg. Daher wurde sie auch Alte betitelt, also Weise genannt. Nun bewirtete ihn die Wolchwin mit der Nahrung von jener Welt, damit Ivan die Grenze zwischen den Welten leichter überquert, gab ihm weder lebendiges noch totes Wasser als Trunk. Daraufhin ließ sie ihn in der Banja reine schwitzen und heilte die verwundete Seele von Schmerzen, trieb den Geist fort und brachte ihn dann wieder zurück. Und erst danach fragte sie nach allem, wohin des Weges, was sucht er und wofür. So schüttete Ivan ihr sein Herz, was er angerichtet habe und dass er nun seine Braut suche und von der Gefangenschaft befreit wolle. Da offenbarte ihm die Weise, dass er einen schweren Weg in das Reich des Kaché hatte, der Gold hütet unbeschützt, den Götter keine Wonne gibt. Und in jenem Reich herrschten regloser Stein und schicksalhaftes Los. Damit man mit dem Tod trickst, muss man den Tod von Kaché holen. Und Kachés Tod ist in einer Nadel, und die Nadel ist in einem Ei, und das Ei ist in einer Ente, und die Ente ist in einem Hasen, und der Hase ist in einer Kristalltruhe. Und die Truhe hängt an einer Eiche, und diese Eiche steht auf der Insel Fuyang, mitten im Meerozean. Am nächsten Morgen erwachte Ivan sehr früh und bereitete sich auf den Weg vor. Baba Yaga gab ihm noch ein Knäuel mit auf den Weg. Es war kein einfaches Knäuel, sondern ein zauberhaftes Wegweiserknäuel. Ivan dankte der Yaginia und machte sich auf den Weg. Wie kurz oder lange sein Weg war, kann keiner sagen. Jedenfalls hatte er drei Paar Stiefel und drei Kleider zerschlissen. Ganz tief in die Welten der Nath war er eingedrungen. Kaum setzte er sich hin und wollte rasten, erblickte er einen Bären vor sich. Der Bär stand und schützte ein Tor in seinem Rücken. So spannte Ivan seinen Bogen, da redete plötzlich der Bär mit menschlicher Stimme. »Lass mich leben, Ivan, ich werde dir noch nützlich sein.« Ivan ließ seinen Bogen herunter, hatte schon begriffen, es war kein einfacher Bär, sondern der wuschelige Welis selbst, der Hüter der Tore von den toten Reichen. Nun ging Ivan weiter. Irgendwann wurde er müde, erschöpft und hungrig. Da sah er einen Hasen sitzen. So spannte er erneut seinen Bogen und wollte schon den Pfeil loslassen. Da bat ihn der Hase mit menschlicher Stimme eindringlich, »Lass mich leben, Ivan, ich werde dir noch nützlich sein.« Da ließ Ivan den Hasen laufen. Er erriet, dass es kein einfacher Hase war, sondern der Mondwächter, der Hüter der Sonne der Nachtwelten. Er hilft dem Menschen beim Öffnen seiner Gefühle, seines intuitiven Wissens, dass er volle Wahrnehmung, die Ahnung, wiedererlangen kann. Sehr lange wanderte Ivan durch drei Reiche durch, drei Paar Stiefel und drei Kleider waren zerschlitten, drei Welten der Yas hatte er überwunden. Da erblickte er einen Erpel schwimmen. Ivan wollte schon seinen Bogen spannen, da redete der Erpel mit menschlicher Stimme, »Lass mich leben, Ivan, ich werde dir noch nützlich sein.« So ließ Ivan den Erpel frei, erriet er richtig, dass es kein einfacher Erpel war. So weise war er schon durch seine Wanderschaft geworden. Es war der Rotbehüter selbst, der Schöpfer der Welt der Jagd. Es war jener Erpel, der am Anfang der Welt ins Meer tauchte und das Land wie die Insel Guyan vom Meeresgrund holte. Er hilft dabei, dass man das Korn des Traums in sich selbst von seinem Inneren holen kann und so das Stammesgedächtnis bei sich erweckt. Noch eine Weile ging Iwan und trat in das Reich der Brach ein. Da sah er einen Hecht am Ufer zappeln. Der Hecht flehte ihn mit menschlicher Stimme an: »Lass mich ins Wasser, Iwan, ich werde dir noch nützlich sein.« Iwan ließ den Hecht ins Wasser. Er hatte schon begriffen, dass es kein einfacher Hecht war. Es war der Rott, der noch eigene Gestalt war, der die ganze Welt in sich trägt und die ganze Welt gebärt. Er hilft dabei, dass man alles bei sich selbst erkennt, Masken bei sich selbst erblickt und auch an seinen wahren Anfang gelangt. Das Knäuel rollte und rollte indes weiter und rollte nun an den Holzturm des Kaschi. Die Sonne steht hoch und Kaschi schlummert über dem Gold. Da erblickte Iwan Vasilisa am Fenster sitzen, tief in Gedanken versunken. Iwan rief sie beim Namen und fragte: »Meine liebe Braut, was hockst du da nun und bläst Trübsal? Trennst du dich etwa von der weißen Welt? Sei ohne Kummer, da bin ich doch, dein Bräutigam, Iwan der Zarensohn. Sei gesund und wohlauf, gütiger junger Mann, mein Herzensfreund Iwanuschka. Wie bist du denn hierher geraten?« »Drei Jahrreiche habe ich durchkreuzt. Bis in den Himmel kam ich schon. 7 Paar Stiefel, 7 Kleider habe ich zerschlissen. So strebte ich nach dir, wollte dich finden, von der Gefangenschaft befreien. Wie sollen wir denn von hier weglaufen, Iwanuschka? Ich weiß, wo der Tod von Kaschi bewahrt wird, habe jedoch keine Ahnung, wie ich ihn erreiche. Begib dich in Sicherheit, Iwanuschka. Die Sonne senkt sich bald. Dann kommt Kaschi heim. So erfahre ich bei ihm über seinen Tod.« Dann donnerte und polterte es kräftig. Im Himmel leuchtete Feuer auf und auf dem Hof landete ein Drache mit 3 Köpfen. Iwan tauchte gerade noch in einen Klettenstrauch. Der Drache schlug an die Erde und verwandelte sich in Kaschi, den Sterblosen. Kaschi scheppert mit den Knochen, er bewacht die Tore der Nafwelt. Als Herrscher der Totenwelt kennt und verwaltet er das Gold, was kein Reichtum, sondern Asche wurde. Er lehrte mit seinem Beispiel, wie man keine Leiche im Leben wird, durch ewige Bewegung ohne Halt und Rast weiterkommt, wie man den Reichtum von den Göttern einst gegeben auch in die Tat bringt, statt dass es in den Boden eingegraben wird. Derjenige ist reich, der den Reichtum ins Leben bringt, sich selber wachsen und reifen lässt. Und derjenige, bei dem die Truhen voller Geld sind, kann keinen wahren Reichtum erlangen. »Tschu, ich fühle, hier riecht's nach dem russischen Geist.« »Ach, das kommt dir nur so vor, Kaschi. Bist doch selbst über Russ geflogen, hast dabei jenen Geist mit aufgenommen, so fühlst du dich auch so«, erwiderte ihm Vasilisa die Weise. So schläferte sie mit Wachsamkeit des Kaschi ein, hüllte ihn mit Zauberei und Schönheit ein. Sie setzte ihn an den Tisch, führte Gespräche, die Erfahrung der Vergangenheit holte sie wieder ein. So nannte sie Kaschi die Weise. Im Gespräch erfuhr Vasilisa, wie man den Tod von Kaschi findet, wie man an die Insel Guyan gelangt. Sobald der Morgen kam, die Sonne aufging, flog Kaschi fort und Iwan machte sich auf den Weg. Wie kurz oder lange sein Weg war, kann keiner sagen. Da kam Iwan ans Meer. Da sah er auch die Insel Guyan. Es war keine einfache Insel. Sie stand von Anbeginn der Zeiten. Auf jener Insel stand eine Eiche. Mit dem Gipfel stützte sie das Himmelszelt. Mit den Wurzeln hielt sie die Unterwelt. Ihr Stamm ruhte zwischen den Himmeln der Jaf und Brach. Und auf jener Eiche hing an den Ketten eine Kristalltruhe. Die Eiche war breit und mächtig. Man konnte sie weder mit den Armen erfassen noch fällen. Da kam auf einmal der Welesbär. Er packte die Eiche mit seinen Pranken, schaukelte sie und riss sie samt Wurzeln von der Erde. Nun drehte er den Baum mit dem Gipfel nach unten und mit der Wurzel nach oben. Die Truhe fiel und zerbrach in 1000 Scherben. Da schoss der Hase von der Truhe blitzschnell hervor. Ehe sich Ivan versehen konnte, holte der Mondhase den anderen Hasen ein und schlug ihn mit der Pfote. Vom Hasen flatterte eine Ente empor und flog ganz hoch in den Himmel. Und siehe da, auf einmal kam der Erpel, schoss in den Himmel und holte die Ente, schlug sie mit dem Schnabel. Von der Ente fiel nun ein Ei und gelangte mitten ins Meerozean. So betrübte es Ivan, wie sollte er nun das Ei vom Meeresgrund holen? Da erblickte er den Hecht im Meer schwimmen. Der Hecht tauchte ins Meer, holte das Ei und gab es Ivan zurück. Ivan schlug das Ei auf, holte die Nadel, jedoch tat er es mit einem tiefen Sinn. Er erschuf die Welt erneut. Den Weltenpfahl, die Eiche, drehte der Welesbär und gab dem Zeitenlauf erneut den Anfang. Der Hase schlug den Hasen und gebar somit die Sonne und den Mond erneut. Der Erpel fing die Ente und säugte die Welt erneut. Der Rotthecht holte das Ei hoch und erschuf das Weltall erneut. Es war kein einfacher Tod von Caché an der Nadelspitze. Es war der Tod der alten Welt. Und darauf kam die Geburt einer neuen Welt. Da wo Gott keinen Schatz bewahrt, sondern Reichtum schöpft. Da wo Schönheit, ohne dass sie einfach so als Vorführung glänzen mag, sondern eher die Welt und Gott in Einklang bringt und herrscht. Ivan, der Dummkopf, brach die Nadel und schickte dem Caché und der alten Welt somit den Tod. Die Welt begann erneut. Die Insel Guyan und das Meer wurde erneut geboren. Und in dieser Welt waren schon Ivan kein Dummkopf mehr, sondern ein Zarensohn und Vasilisa mehr als einfach nur die Schöne, sondern die Weise. Ivan schaffte es, dass er auf dem Weg den Schmerz und die Angst überwunden hatte und seine alte Gestalt neu formte. Vasilisa war bei Caché in der Lehre, hockte im Sumpf und lernte von dem Gegangenen die Erfahrung holen. Und da war der Weg kurz und nah, bei den Eltern heimgekommen und mit Verbeugung vor den Zaren und der Zarin. Mit Schaffenskraft, Opferbereitschaft und Mühsal fanden Ivan und Vasilisa einander ihre Liebe. Wuchten eine Einheit, Familie genannt, was sie auch uns allen wünschen.
Продолжение следует...
Ja, da hat man mich mal nicht gehört, weil ich mich stumm gestellt habe. Ja, ich war auch ein bisschen wie benebelt. Hab eigentlich nur gesagt, dass wir eine kurze Pause vielleicht brauchen nach einem so tiefgehenden Märchen und dass man, wenn man Fragen hat, in dem Wartebereich bitte nur für Fragen oder eben im Außenchat oder hier im Chat uns das schriftlich mitteilt. Ich habe da noch ein paar Anmerkungen, weil wir haben jetzt eben ein Märchen gehört, was es so auf Deutsch noch nicht gab und was für uns oder für mich jetzt auch sehr schwierig ist. Wir machen jetzt zwar schon seit über einem Jahr unsere Sendereihe und trotzdem, auch ich, wo ich das vorbereite, ist das alles noch ein bisschen fremd. Die Nahwelt, die Unterwelt, die Jahrwelt, die Midgard-Erde, wenn man so will, die Pra-Welt, ja, man könnte sagen, das ist Asgard in unserer Vorstellung. Aber selbst diese Vorstellungen in der germanischen Mythologie sind noch vielen fremd. Und für mich wird diese Bezeichnung, das geht tief und in die Tiefe blicken, bekommt hier eine völlig neue Bedeutung, weil hinter jeder Pflanze, hinter jedem Tier, wovon dort die Rede ist, hinter jedem Gegenstand, ob Hemd, Teppich, sonst was, steckt in der Tiefe hinter dem Wort im Prinzip noch mal nach hinten eine ganze Geschichte. Und das, ich konnte gar nicht so schnell folgen. So viel Weisheiten sind in diesem Märchen enthalten, dass ich da doch ins Grübeln gekommen bin und nur einen Teil davon für mich jetzt mitnehmen konnte. Ich finde es auch schön, dass es dort keine Verneinung gibt. Also selbst das dem Bösen, dem Dunklen, dem Alten, Verbrauchten, was jetzt sterben und gehen muss, noch nicht so richtig will, wird Respekt gezollt. Und durch die Gedanken, durch das reine Gewissen wird es eigentlich fast alles spielerisch gelöst. Und wir haben jetzt eben sehr viel darüber erfahren, dass Eitelkeiten, Respektlosigkeiten, ohne Wünsche sein, ja, dass das nicht weiterbringt und dass man wirklich ja mit dem Gewissen und wirklich oft darauf achtet, dass man das Richtige denkt. Ja, es hat mich total berührt, falsch gedacht, als der Fall dann beim Frosch war. Ja, dann kommt eben was Falsches, also auch das Gesetz des Karmas oder das Prinzip der Saat und der Ernte. Ja, was mich auch noch stark beeindruckt hat, ist immer wieder, das kennt man ja auch aus unserem Märchen auch, hier riecht's nach Mensch, wenn der Teufel kommt, ja, der Teufel hier mit den drei goldenen Haaren und so weiter, die riechen das immer und hier, ich rieche den russischen Geist. Vielleicht kannst du dann noch mal was zu dem russischen Geist sagen, weil das ist ja das, was wir hier auch vermitteln wollen. Ich habe wieder sehr viel Respekt vor der russischen Kultur oder noch mehr Respekt bekommen dadurch. Deswegen spiele ich hier auch eingangs die russischen Lieder, weil ich liebe einfach, ich verstehe nicht, was die singen, aber ich liebe einfach diese Art der Volksmusik. Ja, und ich freue mich auf schon jetzt auf das nächste Märchen. Vielen Dank nochmal, Julia.
Gern geschehen. Also der russische Geist, der ist fast in jedem Märchen. Es ist wirklich so, dass jede Baba Yaga, jeder Kaschi, jeder Drache, Pfui, hier riecht nach dem russischen Geist. Der russische Geist, das ist die Reinheit. Das ist die Reinheit der Gedanken, der Gefühle, der Ansichten, der Sinnbilder. Der Geist ist, wie bekannt, im Blut enthalten, ja, in so einem physischen Blut. Und dieser Geist, es ist tatsächlich die Reinheit. Die Menschen, die, sage ich jetzt mal, sowas wie Aura oder die Strahlung oder das energetische Feld des Menschen wahrnehmen können, also sei es jetzt sehen oder fühlen oder sonst irgendwie, die würden auch sagen, je nachdem, wie der Mensch sich gerade fühlt, dementsprechend ist auch die Färbung von seiner Aura. Und das ist genau, geht in die Richtung hier mit diesem russischen Geist. Das heißt, die Menschen waren damals noch so rein von ihrer Schwingung her, dass man das buchstäblich riechen konnte, wenn man das jetzt auf einer Ebene sagt. Und das, was der Frank schon vorhin gesagt hat, die Märchen gehen richtig in die Tiefe. Das heißt, jedes Märchen, zumindest kenne ich das von russischen Märchen, ist mehrschichtig. Das heißt, es gibt erstmal eine Oberflächengeschichte. Wenn man das liest, dann versteht man das alles buchstäblich, so wie es ist. Dann gibt es eine zweite Schicht, wo man eher auf eine andere Ebene sich begibt. Vielleicht berichtet das Märchen doch über die tatsächlichen Realien, die irgendwann in der Vergangenheit Platz hatten. Dann geht es noch tiefere Ebene, wo eben hinter diesen Symbolen eben bestimmte kulturelle oder rituelle Sachen sich ja, verstecken, aber verbergen eher. Und dann geht es richtig in die Tiefe, wo dann schon auf die kosmische oder Weltallebene geht, auf die göttliche Ebene. Und wie gesagt, also man sollte vielleicht Märchen, wenn sie nicht gerade wie dieses Märchen jetzt schon richtig erklärt wird, weil hier ist richtig erklärt alles. Normalerweise sind die meisten Kindermärchen ohne solche Erklärungen, da muss man das selber alles erarbeiten, erdenken, vorstellen. Oder einfach in sich hineinlassen und das wird schon den richtigen Platz finden dann. Und wie gesagt, der russische Geist ist, das ist einfach so, ja, in jedem Märchen ist er präsent und der russische Mensch, der, also das kann ich jetzt mit einem Wort kaum beschreiben, das ist wirklich die Gesamtheit, das ist die Gesamtheit, die Menschen kennen da keine Kompromisse, entweder so oder so und die beinhalten einerseits alles, das heißt Schwarz-Weiß ist auch da, dieses Negative, Positive, Böse, Güte, das ist alles in einem, alles was in der Weltschöpfung da ist, ist in einem Menschen inbegriffen und er erhält das alles im Gleichgewicht und macht das Beste damit. Und so wie der damalige russische Mensch lebt, wie er handelt, wie er fühlt, was er auch tut, dann geht er eben durch 7 oder 9 Welten und findet seine Geliebte. Oder wie in einem Märchen davor von der letzten Sendung, geht die junge Frau auch auf diese Reise durch, was weiß ich, wie viele Allwelten und Erden und Sterne und findet ihren Geliebten und errettet ihn auch. Und wie gesagt, weitere Symbole habe ich auch schon mal gelesen irgendwo, dass es auch mit unserer jetzigen Lage verbunden wird, dass unter Vasilisa Russland gemeint ist, unter Kaschei die westliche materielle Welt und Ivan, der Zarensohn, das ist der Geist, der dann erwacht und die Vasilisa befreit, also Russland befreit und letztendlich dann in der ganzen Welt, auf der ganzen Erde dann doch die Liebe und der Frieden herrschen wird. Ja.
Ja, man könnte auch sagen, weil ja das auch beschwerliche Wege, wie in dem alten Märchen schon, Fines Teller Falke, Raum und Zeit verlieren angesichts der Liebe ihre Bedeutung und alle Schwierigkeiten werden gemeistert. Also das habe ich mitbekommen und was ich eben ganz außergewöhnlich fand, dieses Bild, ich habe ein Vorhaben, ich spanne den Bogen, ich habe einen Wunsch, ich lege den, also hab den Pfeil als Wunsch da drauf und das, was ich treffe, hängt eben von dem Feld, wo ich stehe, also von meinem Bewusstsein. Das liegt an meinem eigenen Bewusstsein und das ist mir ziemlich tief gegangen. Und ja, auch Fasten mit vollem Bauch lernt man schwer, ja, und das Fasten einen auch zur Vernunft bringt. Vieles, was wir eigentlich an Weisheiten, was wir eigentlich auch schon kennen und natürlich auch die Hoffnung, wie immer im Märchen, dass die tote alte Welt jetzt eigentlich geht. Ja, und wenn wir die Aufnahme soweit beendet haben, ich denke mal, jetzt sind wir genau bei 1 Stunde Aufnahme, bin ich. Ja, können wir die Aufnahme stoppen fürs Archiv? Wollen wir die Menschen dort auch nicht überbeanspruchen und schaffen auch einen kleinen Anreiz, dass man immer bitte schön pünktlich hier live vor Ort ist? Weil das ist die beste Möglichkeit, dass man offene Fragen direkt klären kann. Und ja, da schläft sich's leichter. Also für die nächste Sendung lade ich schon mal ein. Das ist eine spezielle Weihnachtssendung am 20.12., also heute in 7 Tagen. Etwas später, weil vorher gibt es noch eine Sondersendung zum Thema Weihnachten. Da wollten wir weniger stören und wir hören uns dann mit einer speziellen Sendung, die wirklich ganz, die ich vom Herzen her mache, weil dort ist der dritte Teil, dort geht es nochmal um die Bilder von Konstantin Wasiljew mit seinem Meisterwerk, der Mann mit dem Uhu. Und da kann ich wirklich viele, viele Geheimnisse, so wie wir heute auch gehört haben, in den Märchen verkünden. Und da freue ich mich darauf. Julia, dir nochmal den besten Dank dafür und wir reden gleich im Talkraum.